Ich freue mich ganz arg für die Unterstützung heute Morgen von der Melli und auch vom Uli. Herzlichen Dank. Das tut mir einfach gut, wenn ich nicht alleine vorne stehe, sondern immer ein Team haben kann. Das ist ein großes Geschenk. Und ich möchte auch dem Enrico herzlich danken, der heute eigentlich gar nicht dran gewesen wäre, aber Gott sei Dank ist er dran, denn so kann er die Person, die eigentlich den Beamer hätte bedienen sollen, ersetzen. Er ist also quasi Herr der Technik und Herr des Beamers. Und wir danken dir, Enrico, dass du das im Griff hast. Vielen Dank. Ja, ein bisschen sind wir von der Größe her fast unter uns. Ich weiß nicht, ob wir jetzt 20 Personen sind im Augenblick. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber zwischen 10 und 20 sind wir sicherlich. Das ist eigentlich wenig. Das ist fast Hauskreisgröße. Ein bisschen ein großer Hauskreis, Irmela, oder? Also größer als eurer. Aber ein bisschen in die Richtung wird heute auch der Gottesdienst laufen, dass wir uns mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen. Und da möchte ich euch etwas Ermutigendes sagen. Auf der einen Seite haben wir mit den Corona-Entwicklungen in unserem Land, auch in unserer Stadt und im Enzkreis, mächtig Mühe. Aber ich möchte euch heute mit der Predigt Mut machen, dass wir als Kinder Gottes auch dadurch kommen und einen Weg finden. Ein Bibeltext hat mich besonders innerlich erreicht, den ich euch heute Morgen vor Augen halten möchte. Es ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 19 bis 20. Wir lesen ihn einmal miteinander. Das sagt Jesus seinen Jüngern, aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wo ist Jesus jetzt also in diesem Augenblick? Hier, mitten unter uns. Das müssen wir nicht erbeten. Herr, komm, ich muss heute an dieses Tischgebet sprechen, das wir als Kinder auch mal gesprochen haben. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Kennt ihr das? Und segne, was du uns bescheret hast. Herr Jesus muss nicht extra eingeladen werden, der ist schon da. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und da will er auch nicht einfach der Gast sein, sondern mitten unter uns, in der Mitte, im Mittelpunkt. Wie ihr wisst, gelten seit gestern in Pforzheim und im Enzkreis ganz besondere Corona-Verordnungen. Die habt ihr sicher wahrgenommen in den Medien, ob ihr jetzt die Zeitung in Papier lest oder PZ-News im online verfolgt, ganz egal. Man kommt nicht drum herum. Und da fängt schon an, ich habe das sogar hinten an die Magnettafel gehängt, damit es auch bei uns keinen gibt, der sagen kann, ich habe das nie gelesen. Aber da steht dann gleich am Anfang dieser Hammersatz, Ansammlungen von mehr als 5 Personen sind untersagt. Vor wenigen Wochen waren es noch 20 Personen. Dann wurde das vergangene Woche oder vorletzte Woche halbiert auf 10. Und jetzt wurde es nochmal halbiert, einfach weil die Verantwortlichen Sorge haben, dass das ganze Ding außer Kontrolle gerät. Und das macht was mit uns. Ne? Wir kennen das ja noch vom Frühjahr her, dass beim Lockdown wir für 2 bis 3 Monate uns überhaupt nicht mehr sehen konnten hier, weil die Ängste da waren und man aus lauter Sorge, wie es sich entwickelt, einfach gesagt hat, wir müssen die Kontakte total runterfahren. War nicht ganz leicht und wir haben dann Online-Gottesdienst wenigstens machen können und ihr habt im Wohnzimmer dann die Miriam oder mich sehen können, war ja immerhin was, aber wir haben entdeckt im Laufe der Monate, das wirkliche Zusammenkommen von Menschen kann nicht durch einen Online-Gottesdienst ersetzt werden. Es ist schön, wenn man jemanden sieht, schön, wenn man was Gutes hört, aber diese Gemeinschaft kann es nicht ersetzen. Und deshalb seid ihr, glaube ich, auch hier. Weil ihr in dieser Präsenz. So haben wir es genannt, Präsenzgottesdienste, wo man persönlich dabei ist. Doch merkt, das macht einen Unterschied. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung der kommenden Wochen noch sein wird. Bisher waren die Zahlen ja ständig steigend, die man so in den Medien ständig zu hören und zu lesen kriegt. Und unsere Kanzlerin Frau Merkel hat die Bevölkerung, uns alle aufgerufen, dringend den Wohnort nicht zu verlassen in den nächsten Tagen und auch die Kontakte so weit zu reduzieren auf das unbedingt notwendige Maß. Und wie ich gesagt habe, Ansammlungen von mehr als 5 Personen sind verboten. Also wenn jemand vom Gesundheitsamt kommt, ich glaube, heute Morgen hätte er keine Mühe, denn wir halten ja unsere Abstände, Mindestabstand in der Ehe ist alles geregelt, die Paare und die Familien. Aber wen dürfen wir einladen nach Hause? Ne? Wie viele Personen dürfen zu uns nach Hause kommen? Außer Claudia und mir, wer dürfte noch kommen? Nach Adam Riese? Noch 3 andere. Also das können wir überlegen, also Hans-Peter, Daniel und Johannes, ihr dürftet kommen. Der Martin, ach stimmt, der Martin. Traude hat aufgepasst, du hast mich bei einem Rechenfehler erwischt. Ja, aber wir merken, das wird schon spannend, die nächsten Tage und vielleicht Wochen, wo wir uns da Gedanken machen müssen, wie kommen wir da über die Runden, auch mit dem Bedürfnis nach Nähe, nach Gemeinschaft, uns wenigstens zu sehen, auch wenn wir den Abstand wahren müssen. Das geht mit mir schon seit Wochen um. Wie können wir als Gemeinde einen Weg finden, dieses tiefe Bedürfnis und auch diese Aufgabe, Gemeinschaft zu pflegen, die wir als Gemeinde auch haben, nicht zu vernachlässigen? Wie kann das gehen? Die geistliche Kraft, die Jesus gerade der kleinen Gruppe verheißt, die ich euch vorhin gelesen habe, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, die gilt es neu zu entdecken und zu stärken. Ich weiß, es hat eine ganz andere Dynamik, wenn hier morgens, selbst wenn es jetzt 20 sind, nochmal eine andere Dynamik sind, aber wenn wir wieder nur einen Gottesdienst machen könnten und 40, 50 reinsitzen dürften mit den Begrenzungen, das hat nochmal eine andere Dynamik. Und wenn das Ganze wieder aufhört und wir wieder alle kommen dürfen und keine Sorgen zu haben brauchen, das hat was. Und trotzdem möchte ich euch heute sagen, dass die Verheißung von Jesus nicht unbedingt auf die Großveranstaltung gelegt wurde, sondern auf die Minigruppe, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Ich glaube, dass in der Gemeinde hier schon etliche sind, die diese Erfahrung kennen, dass man eine Zweierschaft hat. Das meint, da haben sich 2 Menschen verabredet, wir wollen nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig einfach einander Anteil geben, wie es uns geht. Man tauscht sich regelmäßig aus, man trifft sich, um miteinander zu beten und trägt sich gegenseitig auch in dieser Zeit in der Gewissheit, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen, da ist Jesus mittendrin. Und ich hoffe, dass wir auch in den kommenden Tagen und Wochen ein Stück weit von euren Erfahrungen da profitieren können, uns ermutigen lassen können. Ich weiß nicht, ist heute Morgen jemand da, wo sagt, das kenne ich, das praktiziere ich aktuell. Ich bin in so einer Beziehung. Da immerhin 1, 2, 3 Leute, die sagen, das lebe ich schon. Großartig. Ich möchte euch Mut machen, tut das weiter. Gebt dem Raum, gerade jetzt. Im Buch Prediger, da können wir in Kapitel 4 einen Text lesen, der wurde auch schon oft Grundlage einer Hochzeitspredigt. Letzten Sonntag habe ich über das Buch Ruth gepredigt und was die Ruth zu ihrer Schwiegermutter gesagt hat, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott, wo du hingehst, da werde ich auch hingehen. Starker Text. und heute kommt wieder so ein starker Text, den auch Ehepaare gern gewählt haben. Da heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen, doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Am liebsten hätte ich noch ein Bild gegoogelt, ich habe das nicht mehr geschafft, wo so ein Seil zu sehen ist mit drei fetten Linien. Und das hält was aus. Das hat Kraft, viel mehr als nur eine Schnur allein. Zwei haben es besser. Bei Gordon MacDonald habe ich in einem seiner Bücher gelesen, was eine Partnerschaft für eine besondere Kraft hat. Und auch das könnt ihr vielleicht im eigenen Leben nachvollziehen. Er schreibt über die Partnerschaft von Zweien: Ein Zugpferd kann 2 Tonnen Gewicht bewegen. Ein Zugpferd kann 2 Tonnen Gewicht bewegen. Stellt euch einfach so eine Karre vor, wo ein Pferd davor gespannt ist. 2 Tonnen Gewicht kriegt das Pferd vom Fleck. Ist schon was. Aber wenn man 2 Pferde ins gleiche Geschirr zusammenspannt, dann können diese 2 Pferde tatsächlich 23 Tonnen Gewicht bewegen. Was für ein Unterschied. Ich finde das ein gutes Bild, denn wenn 2 Menschen sich zusammentun und die gleiche Aufgabe miteinander anpacken, dann können sie viel mehr miteinander bewegen, als wenn es nur einer versucht. Da nimmt jeder einen Teil der Last auf sich und übernimmt Verantwortung dafür. Es gibt nichts, was dann zu niedrig oder zu schrecklich wäre, wenn Partner aneinander glauben. Ist schon was. In der vergangenen Woche war ich in unserem Garten aktiv. Es war schon lange eine Aufgabe, die angestanden hat, unsere Gartenhütte. Das Dach wurde undicht, da hat es reingeregnet und das Holz hat schon angefangen, Schaden zu nehmen. Es war dringend nötig, jetzt was zu unternehmen. Und ich habe USB-Platten gekauft. Ich habe mich beraten lassen und so aus Alublech solche Kanten gekauft. Ich habe Dachpappe gekauft, was man halt so braucht. Und dann habe ich mich ans Werk gemacht, kam aber an meine Grenzen. Zum einen bezüglich dem Know-how, wie bringe ich die Regenrinne an, und zum anderen, weil es auch alleine ein bisschen schwierig war. Und da bin ich so froh, dass einer unserer Nachbarn, da kommt gleich ein Bild, nämlich der Pino, da ist er, dass der mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Und gemeinsam haben wir die Regenrinne angebracht, gemeinsam haben wir die Dachpappe verklebt und da musste man noch so einen besonderen Teerpappenkleber für rechts und links anbringen, damit das Wasser nicht unten durchgelangen kann. Und am Freitag hat es dann geregnet und ich ging ins Bett und dachte, oh, ist das gut. Das Dach ist wieder dicht. Der Regen, der fließt jetzt in den Eimer ab und kann das Gartenhäuschen nicht mehr schaden. Wie schön, wenn man nicht alleine ist. Egal welche Aufgabe es betrifft, unser Weg durchs Leben, nicht alleine, sondern einen Menschen, an dessen Seite man gemeinsam das schaffen kann. Es mag Situationen im Leben geben, und die kennst du und ich auch, da ist man alleine unterwegs. Da begegnet uns Jesus aber auch. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt, dass du und ich nicht zum Einzelkämpfer berufen sind. Wir sind nicht zum Einzelkämpfer berufen. Jesus hat seine Jünger beauftragt, rauszugehen und die Predigt vom Reich Gottes voranzutreiben, hat er immer zu zweit geschickt, seine Jünger. Immer zu zweit. denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und da entsteht etwas, das nenne ich echte Gemeinschaft. Das ist die Überschrift des nächsten Punktes dieser Predigt, echte Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft ist viel mehr als einfach nur zusammen im Gottesdienst zu sitzen. Ist ja schön, dass ihr so viel Respekt habt, dass wenn ich predige, dass es nicht dauernd Zwischenrufe gibt. Könnte ja sein, dass ihr beim einen oder anderen mal denkt, also Pastor, da will ich auch was dazu sagen, aber ihr haltet euch alle zurück, sehr diszipliniert. Vielen Dank. Aber echte Gemeinschaft ist es nicht. Echte Gemeinschaft bedeutet, dass wir unser Leben gemeinsam leben und auch erleben, was der andere erlebt. Und dazu gehört selbstlose Liebe, ehrliches, sich mitteilen, praktische Dienste, opferndes Geben, ein mitfühlendes Trösten und alle Einandergebote. Da gibt es einige, die sich im Neuen Testament befinden. Man kann mit einer großen Menge, heute leider nicht, aber man kann mit einer großen Menge Gottesdienste feiern, das wissen wir. Aber man kann nur mit einer kleinen Gruppe echte Gemeinschaft erfahren. Jeder Christ sollte innerhalb seiner Gemeinde in so eine Kleingruppe eingebunden sein. Dabei ist gleichgültig, ob es sich um einen Hauskreis dreht, eine Bibelstudiengruppe oder irgendeine Dienstgruppe, die wir hier in der Gemeinde haben. Wichtig ist, dass hier echte Gemeinschaft stattfindet. Denn die geschieht in der Kleingruppe und nicht in der großen Veranstaltung des Gottesdienstes. Sind wir uns einig, oder? Und darum geht es jetzt in der Corona-Zeit, wo die große Veranstaltung des Gottesdienstes schwieriger geworden ist. Und manche aus Sorge gar nicht sich anmelden, um zu kommen. Umso wichtiger wird an dieser Stelle diese kleine Gruppe, diese kleine Zelle, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was für eine Verheißung, gerade für die kleine Gruppe. Aber ich muss es etwas relativieren. Unglücklicherweise garantiert die Zugehörigkeit zu einer Kleingruppe nicht, dass man auch echte Gemeinschaft hat. Warum sage ich das? In echter Gemeinschaft erlebt man Authentizität. Das ist nicht einfach der oberflächliche Smalltalk. Ihr kennt das, wer schon mal in Frankreich war und vielleicht das Französische beherrscht, bin ich nicht, aber in Frankreich war ich schon. Aber da gibt es einen Gruß. Ça va? Und dann antwortet das Gegenüber, ça va. Und was habe ich jetzt gesagt? Ihr Franzosen? Wie geht's? Und der andere sagt, das geht. War das schon alles? Wie schnell rutscht uns diese Frage auch raus? Ja, wie geht's denn? Ja, es geht so. Fand da tiefe Gemeinschaft statt? Ich glaube, dass es da verschiedene Ebenen gibt, in die man hineinwachsen kann. Es ist wirklich ein aufrichtiges Mitteilen von Herz zu Herz, das manchmal auch Mut erfordert. Wenn man sagt, ja, mir geht's jetzt aber heute nicht so gut. Das wollte ich jetzt aber gar nicht wissen. Nein, dass man auch nicht nur wagt, offen zu sein, sondern auch dann zuzuhören und mitzufühlen. Gemeinschaft, die echt ist, ereignet sich, wenn Menschen da ehrlich über das sprechen, wer sie sind und was in ihrem Leben tatsächlich passiert. Die ereignet sich, wenn Menschen über ihre Verletzungen reden, ihre Gefühle nicht mehr verstehen, ihr Versagen bekennen, ihre Zweifel und Ängste zugeben, ihre Schwächen nicht mehr verheimlichen, sondern auch in dieser Runde um Hilfe und Gebet bitten. Wenn man an die Grenzen kommt und sagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt wirklich eure Unterstützung. Nur der Heilige Geist kann unter Christen echte Gemeinschaft schaffen, aber er gebraucht dazu auch Entscheidungen, die du und ich treffen, damit eine Kraft Gottes zum Einsatz kommt. Liebevolle Gemeinschaft entsteht. Also wenn du irgendwelche oberflächliche Sava-Sava-Gemeinschaft satt hast und Sehnsucht nach echter, liebevoller Gemeinschaft spürst, in der Kleingruppe, im Bibelkreis, in der Gemeinde, musst du ein paar wichtige Entscheidungen fällen und vielleicht auch Risiken eingehen. Kann man durch mich hindurch nicht gucken. Ne? Ich gehe ein bisschen auf die Seite. Okay, wenn jemand Fragen hat, ich verschwinde ganz von der Bildfläche. Also wenn du das möchtest, das kostet einen Preis. Wenn du möchtest, dass Gemeinschaft geschieht, wo du Anteil hast und wo du andere damit auch beschenkst, das erfordert Ehrlichkeit. Echte Gemeinschaft, ob es jetzt eine Ehe ist, eine Freundschaft oder in Kleingruppen in der Gemeinde, lebt davon, dass man sich öffnet, dass man Offenheit wagt, dass man wirklich sagt, ja, mir geht es jetzt gerade gar nicht gut und vielleicht sogar erzählt, was gerade los ist. Echte Gemeinschaft zu fördern, braucht aber auch Demut. Es gibt nichts, was Gemeinschaft schneller zerstört als Selbstgefälligkeit. Ach, das, was du sagst, das habe ich im Griff. Ach, bist du noch nicht so weit? Wisst ihr, was ich meine? Dass man sich nicht überhebt. Ichsucht und Stolz, das baut Mauern zwischen Menschen. Demut baut Brücken. Dass man sagt, hey, ich kann verstehen, was du sagst. Und jetzt möchte ich mit dir gemeinsam Gott fragen, was man tun kann. Demut baut Brücken. Echte Gemeinschaft zu fördern, braucht Freundlichkeit. Wenn man miteinander umgeht, mit Worten und Taten und Gesten, dann erlebt man, hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. In dieser Gruppe darf ich über meine Ängste und Zweifel sprechen, ohne dass die anderen gleich über mich herfallen und mich dafür verurteilen. Hier bin ich sicher. Da bin ich wirklich angenommen. Gemeinschaft zu fördern braucht Vertraulichkeit. Und das geschieht nicht unbedingt spontan, sondern das muss auch wachsen. Wenn ein anderer Christ sündigt und das in der Gruppe bekannt ist, dann kann man das schon ansprechen. Aber was wichtig ist, das muss um jeden Preis in dieser Gruppe bleiben. Claudia erinnert sich sicherlich zurück, wir waren am Anfang unserer Berufungsarbeit in der Jugendarbeit aktiv und wir waren mit Jugendleitern aus verschiedenen Gemeinden und zusammen unterwegs. Ein Wochenende waren wir in Bensheim an der Bergstraße. Dort hat die Offensive junger Christen ein Zentrum. Und wir wollten ein Wochenende bei dieser Lebensgemeinschaft dabei sein, um ein Stück weit zu erfahren, wie leben die? Was können wir von denen vielleicht lernen? Und die hatten eine tägliche Gewohnheit. Die haben sich regelmäßig getroffen. Die Männer für sich, die Frauen für sich. Also haben unsere Jugendmitarbeiter sich eben entsprechend sortiert. Die Frauen haben bei den Frauen teilgenommen, die Männer bei den Männern. Und dann haben sie was Interessantes gemacht. Ich habe jetzt ein Mikrofon. Und wir nannten das war kein Mikrofon, irgendein Gegenstand, das ist unsere Gesprächskeule. Wer das Teil in der Hand hält, der ist dran zu reden. Und die anderen schweigen. Und ganz egal, was der jetzt redet, sagt, das wird jetzt nicht positiv oder negativ kommentiert. Das wird einfach stehen gelassen. Diese Person darf jetzt einfach mal ganz frei reden, was gerade auf der Seele liegt. Und dann ist der Nächste dran. Aber keiner der Anwesenden musste was sagen. Nur der wollte. Und die Verpflichtung galt von Anfang an, war sicher, das, was wir hier reden, dringt nicht nach außen. Und da habe ich gestaunt, ihr Lieben, was in den Jugendmitarbeitern alles verborgen war. Was ich noch nie gehört habe, wurde jetzt plötzlich ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei den Frauen war, wahrscheinlich ähnlich. Aber dass dann immer mehr Offenheit gewagt wurde in dieser Gruppe. Und das muss in einer Gruppe, wo zwei oder drei im Namen von Jesus zusammenkommen, auch sicher sein. Eine Vertraulichkeit. Und dann noch ein letztes, das ich heute sagen möchte. Es braucht, wenn man das pflegen möchte, einen festen Rhythmus. Dass man nicht sagt, wir treffen uns einmal im Frühjahr, wir treffen uns einmal im Sommer, wir treffen uns einmal im Herbst und einmal so um die Weihnachtszeit rum. Das ist ja auch eine Regelmäßigkeit. Aber ich glaube, damit so etwas sich gut entwickelt, braucht es dichtere Rhythmen und regelmäßiges Zusammenkommen. Beziehungen brauchen halt Zeit, stimmt das? Man braucht Zeit füreinander und das ist der Grund, warum Gemeinschaft in Gemeinden manchmal sehr oberflächlich bleibt. Wir verbringen einfach nicht genügend Zeit miteinander. Man kann natürlich, je größer eine Gemeinde ist, nicht mit allen so viel Zeit verbringen, aber mit der kleinen Gruppe, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da kann man das schon. Und das sagt Jesus, ist er in der Mitte. Ich weiß, dass eine Massenveranstaltung eine eigene Dynamik hat. Ich bin die Tage mit einer Nachricht im Handy beschäftigt. Wir waren in Stuttgart bei einem großen Willow Creek Kongress. Mehrere tausend Leiter aus ganz Deutschland und international kamen zusammen in der Schleierhalle. Die war voll. Und die Worship Band auf der Bühne, die war richtig gut. Und die Ansprachen, die waren exzellent, was uns da gesagt wurde, was uns da berichtet wurde, wozu wir herausgefordert wurden. Hammer. Und wenn dann ein Aufruf noch war, willst du Jesus weiterfolgen? Oh, da war man emotional leicht dabei. Könnt ihr solche Veranstaltungsdynamiken euch vorstellen? Vielleicht habt ihr es selber ja auch schon erlebt. Aber es braucht nicht so eine Massengeschichte. Es braucht nicht mal eine super Lobpreisband vorne. Denn Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und die Corona-Beschränkungen, die können uns auch hier nicht hindern. Mehr als fünf dürfen momentan nicht, aber zwei oder drei. Was für eine Chance. Lassen wir uns die nicht rauben, sondern ergreifen wir sie. Wisst ihr, Jesus hat das ja zu einer Zeit gesagt, als klar war, im jüdischen Synagogen-Gottesdienst, da mussten wie viele Männer mindestens da sein, damit der Gottesdienst überhaupt gefeiert werden durfte? 10 Männer. 10 Männer müssten mindestens, also im jüdischen Sinn volljährige Männer, mussten anwesend sein. Und in diese Geschichte hinein sagt Jesus ja, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Jesus hat das Level viel erreichbarer gemacht. Und seine Gegenwart ist versprochen. Ich habe am Anfang gefragt, ist Jesus hier? Und ich habe gesagt, ja, er ist hier. Natürlich, wenn mehr zusammenkommen, er ist immer hier. Aber wenn du nach Hause gehst und eine besondere Gemeinschaft brauchst, dann darfst du wissen, Jesus ist mit dir. Jesus ist mit euch. Und das macht den Unterschied aus, ganz egal, wie die Bedingungen um uns herum sich gerade gestalten durch Corona, was alles nicht mehr geht oder was vielleicht wieder geht. Jesus in der Mitte macht den Unterschied. Wenn ihr dann in eurer kleinen Gruppe erlebt, dass der Friede Gottes mit euch ist, höher als alle menschliche Vernunft, ganz egal, von den Umständen unabhängig, merkt ihr, in seiner Gegenwart kommt das Herz zur Ruhe. Da kommt Friede. Da wird es fast greifbar. Wenn die Liebe Gottes in diesen Zweier- oder Dreiergrüppchen ganz neu meine Identität als Sohn und als Tochter Gottes bestätigt. Wenn das Wort Gottes ganz neu lebendig in meinem Herzen spricht, in meinen Alltag hineinspricht und ich erfahre, dass es real ist, Gott spricht heute noch in einer Minigruppe, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Wenn wir dann erleben, wie der Heilige Geist uns erfüllt und wir aufhören mit dem Klagelied und anfangen ganz neu zu danken und zu loben, da wird etwas verändert in uns. Solche Gemeinschaft macht uns innerlich gesund, gibt uns Hoffnung für die Zukunft, ist der Nährboden für gesunde Entwicklungen und hat eine wundervolle Verheißung für das gemeinsame Gebet. Wenn zwei von euch eins werden in einer Sache und dafür beten, dann will Gott handeln. Also es ist der Hammer. Was für Möglichkeiten. Und ich möchte nochmal fragen am Ende dieser Predigt, mit wem triffst du dich? Wer gehört zu deiner Minigruppe? Und welche Erfahrungen macht ihr? Manche von euch haben vorhin sich ganz kurz gemeldet, da mache ich schon Erfahrungen. Ich bin ganz heiß auf deine Erfahrung. Schreibt mir doch bitte eine Mail diese Woche. Oder ruft mich an. Lasst mich wissen, was da schon lebt in unserer Gemeinde. Und wenn du das noch nicht kennst, wenn du dir das so sehr wünschst, wenn du nicht weißt, wie du beginnen kannst, mit wem, dann schreib mir auch eine Mail oder ruf mich an. Lasst mich wissen, wie wir euch darin unterstützen können, dass solche kleinen Gruppen entstehen. Eine riesengroße Chance, gerade jetzt unter diesen Corona-Bedingungen Gemeinschaft zu erleben und ganz neu diesen Weg zu beschreiten, wo Jesus sagt, da bin ich mittendrin. Nächsten Sonntag will ich an diese Predigt anknüpfen, weiter Mut machen, dass wir konkrete Schritte wagen. Ich habe die Frage aufgeschrieben, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht gehst du heim und sagst dem Joachim, schreibe ich jetzt aber, was der da gepredigt hat. Ich würde mich freuen, wenn du darauf reagierst. Aber nicht nur, indem du mir eine Mail schreibst, sondern dass du sagst, das will ich tun. Ich werde jemanden anrufen. Ich werde mich mit jemandem treffen, damit wir gemeinsam Jesus erleben. Lass mich beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns berufen hast in deine Gegenwart, dass du uns berufen hast, deine Gegenwart auch in der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes zu erleben. Danke, dass das nicht nur für eine große Gruppe gilt, sondern gerade für die kleine Gruppe. Und da zeigst du uns einen Weg, wie wir gerade in den kommenden Tagen und Wochen leben können und deine Gegenwart erfahren werden und deine Kraft in unserem Leben zum Wirken kommt. Danke für die großartige Verheißung, Jesus, dass du mittendrin bist. Und so warst du jetzt mittendrin hier in diesem Gottesdienst. Und du bist auch nachher mittendrin, wenn wir nach Hause gehen, in unseren Familien. Und du siehst uns, was bevorsteht diese Woche an Begegnung, an Arbeit. Und wir bitten dich, dass es unter uns ganz neu aufblüht und wächst, was du an Gemeinschaft verheißen hast. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes und auch am Ende der Zeit. Ich bin ziemlich pünktlich, würde ich sagen, nach der Uhr, die da an der Wand hängt. Ich möchte noch einen Segen sprechen. Am Dienstag freue ich mich auf die Gemeinschaft in dem Bibelgesprächskreis. Ansonsten weiß ich jetzt noch nicht sicher, was stattfinden wird. Schaut immer wieder mal in die Homepage rein, wenn es was Neues gibt. Wir wollen auch da die Dinge aktuell halten. Und jetzt lade ich euch ein, dass ihr aufsteht, damit wir den Segen empfangen. Vater im Himmel, vor dir stehen wir. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Du sprichst dein Allmachtswort. Und du sprichst auch hinein in unser Leben. Du hast heute Morgen hineingesprochen. Und wenn wir nach Hause gehen, hilft, dass es in uns lebendig bleibt, das, was für uns persönlich dran ist, dass es uns ermutigt, dass es uns stärkt, dass es uns begleitet in unserem Alltag. Dort ganz relevant wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.